Hallo Hans, der Amazon Air Hub soll geschlossen werden am Flughafen Leipzig-Halle. Hans, in welchem Kontext wurde der Air Hub am Leipzig-Halle-Flughafen denn eigentlich gebaut und wie konnte es dazu kommen, dass dieser so bald nach 3 Jahren niedergegangen ist?
Genau, also man muss halt so sehen, also praktisch, wenn man etwas weiter ausholen will, muss man halt sagen, dass halt dieser Flughafen ja durchaus sozusagen für Leipzig oder möglicherweise halt auch für Halle oder die ganze Region ja praktisch eine wirtschaftlich recht wichtige Bedeutung halt gespielt hat. Also man hat halt sozusagen seit den 90ern und 2000er halt sehr viel Geld reingesteckt in diesen Flughafen um ihn halt zu einem Transportflughafen aufzubauen. Und das war auch eigentlich relativ erfolgreich, also vor allem halt das DHL Express hat sich dort angesiedelt seit 2005. Und mittlerweile ist das halt der zweitgrößte Frachtflughafen in ganz Deutschland. Aber das Wachstum so an diesem Standort soll weitergehen. Der Flughafen wird ja auch gerade, also soll ja ausgebaut werden, also Ausbaupläne werden ja verhandelt, also so, dass mehr Flugzeuge dort nachts und tagsüber landen und starten können. Was du ja auch angesprochen hast, du hast gesagt Mindestlohn, also ich meine, es sind natürlich auch viele Jobs entstanden. Es arbeiten heute ungefähr 10.000 Leute an diesem Flughafen. Mindestlohn weiß ich jetzt gar nicht, also es ist aber zumindest jetzt kein sehr hoher Lohn. Teilweise liegen die Löhne, was auch an Nacht- und Feiertagszuschlägen liegt, der Flughafen ruht ja nicht, liegen die Löhne schon auch über dem Mindestlohn. Genau, also das ist sozusagen halt so der Kontext, also in diese Wirtschaftsstrategie Leipzig, dass man halt diesen Standort aufgebaut hat, halt auch um Leuten sozusagen, die halt in der Deindustrialisierung Jobs verloren haben oder keine Jobperspektiven hatten, dass man halt für die halt Jobs in der Region schafft. Genau, und 2020 hat sich dann irgendwie so angekündigt, dass halt jetzt Amazon praktisch hierher kommt in die Region. Und Amazon ist halt gerade im Moment oder versucht sozusagen seit ungefähr der letzten Dekade praktisch über den Online-Handel hinaus ein eigenes Logistiknetzwerk aufzubauen. Also praktisch bisher ist ja Amazon bei der Auslieferung der Päckchen oder davor war Amazon beim Auslieferung der Päckchen eben von Logistikunternehmen wie DHL in Deutschland oder in USA vielleicht UPS halt abhängig. Aber Amazon versucht halt praktisch, das halt immer mehr selber zu übernehmen, dass das praktisch im eigenen Netzwerk alles stattfindet. Also dass praktisch Amazon von der Bestellung bis zur Endkundin zu Hause, das halt alles sozusagen im eigenen Netzwerk kontrollieren kann. Und in dem Zuge baut eine Schifflinie auf, aber halt eben auch die eine eigene Flachfrachtfluglinie. Genau, und da hat man sich halt Leipzig, Halle da als Standort halt ausgesucht. Genau, und scheinbar hat man jetzt sozusagen in den letzten 3 Jahren halt dann doch gemerkt, dass das halt gar nicht, also dass halt der Standort einfach gar keinen Sinn hat, also ökonomisch sozusagen. Also die Kapazitäten waren halt sehr gering, die dort bearbeitet wurden, vor allem auch in letzter Zeit. Es sind halt auch sehr viele Standorte so generell entstanden in den letzten Jahren, da war vielleicht der einzelne Standort dann nicht mehr so wichtig. Ja, genau.
Und damit ist dann jetzt die Schließung angekündigt worden von diesem Werk, trotz des Ausbaus vom Flughafen und dieses Standorts. Jetzt ist es ja so, dass die Leidtragenden von solchen Schließungen in erster Linie die Arbeiterinnen sind. Für die bedeutet das jetzt einen Jobverlust. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass von den 400 Betroffenen 150 Mitarbeiterinnen mit Festanstellung waren. Wie geht es jetzt weiter für diese Menschen, die da bei Amazon beschäftigt waren, im Flughafen Leipzig-Halle und jetzt mit dieser Situation konfrontiert sind?
Genau. Also grundsätzlich sind wir sozusagen eher mit Leiharbeiterinnen im Kontakt, aber uns wurde halt auch berichtet, was sozusagen mit den Festangestellten los ist. Also uns wurde sozusagen gesagt, die erhalten jetzt eine Abfindung von 8.000 Euro brutto, so sind dann so je nachdem 5.000 Euro netto vielleicht. Und tatsächlich ihre Löhne bis Januar, also das ist ja der Standard sozusagen, dass man, wenn man entlassen wird, hat man ja bei einer betriebsbedingten Kündigung, kriegt man ja noch 3 Monate den Lohn. Genau, das gilt sozusagen für alle, die unbefristet sind, also die praktisch über 2 Jahre bei Amazon gearbeitet haben und zwar festangestellt, aber sehr viele von diesen Festangestellten hatten noch gar keinen unbefristeten Vertrag und genau und für die gilt das alles auch gar nicht, was ich gesagt habe. Wir wissen jetzt gar nicht genau, aber die werden halt eigentlich einfach entlassen und kriegen dann eigentlich in der Regel nichts. Genau, also weil sie halt einfach nicht die Rechte haben eines oder die Vorteile haben eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses. Man muss dazu sagen, dass halt von diesen Befristeten haben halt tatsächlich eigentlich die Leute auch schon locker 2 Jahre teilweise am Ehab gearbeitet, aber eben zeitweise auch als Leiharbeiter und das gilt da halt nicht mit rein. Genau. Und wie es weitergeht, also ich meine, man muss jetzt schon sagen, also ich meine, Amazon hat angekündigt intern, dass sie halt schauen wollen, dass es neue Jobs gibt in der Region. Aber Region heißt hier nicht, dass die dann in Leipzig am Fulfillment Center in Heiterblick, im großen Warenlager in Heiterblick arbeiten, sondern in den Amazon-Warenlagern in Gera und Magdeburg, also die ja schon auch, naja, so ungefähr eine Stunde vom Leipziger Zentrum aus, also mindestens braucht man da halt eine Stunde hin zu diesen Standorten. Man verdient weniger als am Ehr, ungefähr 1 Euro weniger pro Stunde. Also jetzt nicht, das nicht unbedingt als gleichwertigen Jobs sehen. Und klar, und in der Region, also jetzt direkt im Leipziger Markt gibt es auch Jobs. Also es ist ja schon auch, wenn man sucht in der Logistik, also ich meine, da muss man natürlich dann halt schauen. Ich meine, und man muss natürlich auch sehen, also klar, also die Leute machen sich natürlich jetzt auch erstmal Sorgen und ich meine, je älter man wird, wenn man sein Leben lang in der Logistik gearbeitet hat, genau, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so einfach, jetzt Jobs zu finden aufgrund von Krankheiten, Berufskrankheiten, die man sich zugezogen hat über die Jahre. Genau.
Du hast es jetzt schon selber gesagt, ihr vom Streik-Soli-Bündnis, ihr wart vor allem im Kontakt mit Leiharbeiterinnen. Vielleicht dieselbe Frage jetzt in Bezug auf diese Menschen, die 250 Leiharbeiterinnen. Wie war diese Ankündigung und die voraussichtliche Schließung jetzt für diese Menschen? Was bedeutet das für sie?
Genau, also man muss halt sagen, wie gesagt, 250 Leiharbeiterinnen arbeiten am Amazon-Standort oder haben dort gearbeitet und dazu muss man sagen, das ist ein sehr, das ist eine, ich sage jetzt mal von der Herkunftsländern und sehr diverse Gruppe. Also da sind Menschen aus Griechenland, Balkan, Spanien dabei gewesen oder auch anderen osteuropäischen Ländern als dem Balkan. Genau, teilweise auch erst relativ kurz praktisch gekommen. Also unseres Wissens sind die in der Regel angestellt über eine Leiharbeitsfirma namens GI. Genau, also praktisch, genau, für die war das natürlich jetzt auch, also jetzt überraschend sozusagen, dass sie jetzt ihren Arbeitsplatz am Ehab verlieren. GI hat so ein bisschen dann auf Zeit gespielt, also hat denen gesagt, ja, dass sie sich jetzt erstmal so um andere Jobs kümmern wollen, im Amazon-Netzwerk. Genau, aber und dann, nachdem halt sozusagen die erste Woche verstrichen war, hat man dann halt schon gemerkt, wurde uns erzählt, dass die Leute dann doch sehr dazu gedrängt wurden, bei DHL Express angefangen zu anzufangen, dass sie dort arbeiten sollen. Ich erzähle jetzt mal kurz, was jetzt das Problem ist. Also man muss halt sagen, dass diese Leiharbeiter europäischen Ländern. Das kann man schon als so eine Art Community sehen, die sich halt auch austauscht sozusagen. Also die sind jetzt auch nicht vollkommen isoliert voneinander. Und deshalb haben die schon so eine Ahnung oder die wissen ungefähr, wie das bei DHL Express aussieht. Und das Unternehmen hat halt irgendwie aus zwei Gründen nicht so einen guten Ruf. Also das ist halt die Dauernachtschicht. Also fast alle DHL Express Beschäftigten im Pakethandling sozusagen, und also die einfachen LogistikarbeiterInnen, sage ich mal, arbeiten halt in Dauernachtschicht, muss man sagen. Und dann gilt dort halt das Klima als sehr rau. Also es ist dort ein großer Stress. Genau, und deswegen hat das als Arbeitgeber leider nicht so einen guten Ruf gehabt. Genau, deswegen wollten da eigentlich die viele Leute nicht arbeiten. Genau, aber es ist jetzt halt so, dass GI hat denen halt praktisch gesagt, na gut, also ihr könnt euch auch woanders natürlich einen Arbeitgeber suchen, alles toll, aber dann verliert ihr euren Mietzuschuss von netto ungefähr 300 Euro und ihr müsst euch eine neue Wohnung suchen, weil zuvor hatte GI praktisch den LeiharbeiterInnen Wohnungen tatsächlich organisiert. Genau, und man muss halt sagen, dass die Löhne ja in der Logistik gar nicht so hoch sind. Und dann ist das schon sehr viel sozusagen, wenn man halt auf einmal 300 Euro verdient und ja eigentlich auch nach Deutschland gekommen ist, um Gelder, um sich halt sozusagen was zu ersparen. Genau, also, und das hat dann dazu geführt, also klar, die Mehrheit hat schon bei DHL Express halt unterschrieben sozusagen. Also, ich meine, ist natürlich dann auch der sicherste Weg. Man kann in der Wohnung bleiben, muss sich nichts Neues suchen, hat den ganzen Stress nicht. Klar, andere versuchen jetzt hier auf eigene Beine zu kommen. Also es hat sich schon herumgesprochen, dass es eigentlich relativ viele Jobs gibt im Logistiksektor hier in der Region, also offene Stellen. Aber viele gehen tatsächlich auch zurück, also in ihre Herkunftsländer, weil sie halt meinen, also das genau, also ist ihnen jetzt irgendwie zu viel. Und
klingt so, als würde sich da die Leiharbeitsfirma, die Zeitarbeitsfirma ein bisschen auch aus der Verantwortung ziehen, wenn ich das richtig heraushöre. Inwieweit ist denn Amazon auch daran beteiligt, dafür zu sorgen, dass die Leiharbeiterinnen jetzt einen anderen Arbeitsplatz finden, oder inwieweit entschädigt Amazon die Leiharbeiterinnen, oder ist das nur noch die Aufgabe der von GI?
Naja, Leiharbeiter, genau, oder Leiharbeiterinnen, das genau, sind ja keine Amazon-Angestellten, da muss man sich sozusagen nicht drum kümmern, und genau, und das ist ja praktisch eigentlich ja auch, würde ich sagen, das jetzt Hauptproblem, also dass halt Amazon sozusagen beim Aufbau von diesen logistischen Infrastrukturen, von denen ich halt gerade sprach, wieder halt wirklich verstärkt auf das Mittel der Leiharbeit halt setzt, also genau, das ist halt gewissen Sinne flexibel sozusagen. Man kann halt die Leute je nach den Bedürfnissen entlassen und einstellen. Und man hat halt dann jetzt bei solchen Sachen wie jetzt bei einer Werksschließung, also man hat ja wirklich eigentlich gar, also jetzt formal rechtlich, arbeitsrechtlich da jetzt überhaupt gar kein, genau, also überhaupt gar keine, also man muss nichts machen. Also genau, die können die halt einfach abbeordern. Genau, es ist dann sozusagen, GI ist dann sozusagen der Buhmann, was ja auch jetzt auch natürlich nicht falsch ist, aber natürlich Amazon setzt ja auf Leiharbeit, und Amazon hat ja natürlich den Standort in letzter Instanz geschlossen, und klar, und Amazon hätte natürlich sich auch um Jobs im eigenen Netzwerk für die Leute kümmern können. Das steht dem Unternehmen ja auch frei.
Was wären denn so vielleicht aus deiner Perspektive beziehungsweise der Perspektive vom Streik-Soli-Bündnis alternative Umgangsformen von Unternehmen zu dem, was da jetzt mit Amazon und GI passiert ist? Wie könnten Unternehmen dafür sorgen, dass solche Situationen so gut wie möglich für Arbeiterinnen gestaltet werden?
Eine Werksschließung, ja, naja gut, also klar, also Nummer eins ist natürlich, also ich meine, also Amazon ist halt natürlich ein milliardenschwerer Konzern. Also grundsätzlich sollten sie halt bei Werksschließungen halt sehr vorsichtig sein sozusagen. Also ich meine, klar, ich habe keinen Einblick in die Bücher, aber ich meine, es ist natürlich immer einfach sozusagen aus einer Konzernzentrale heraus eine Schließung von dem Standort zu beschließen. Man hat dann, ist ja nicht vor Ort bei den Beschäftigten. Also klar, also da auf jeden Fall mit eigentlich keine Schließungen sozusagen, wäre da jetzt mein Ansatz. Aber genau, aber ich glaube, was halt viel wichtiger oder was halt auch sehr wichtig ist, also einfach, ich glaube, das Mittel der Leiharbeit ist halt ein Problem, weil wir haben ja gesehen, also so konnte sich halt Amazon da aus der Verantwortung ziehen. Und bei den Festangestellten, wie gesagt, waren ja auch viele über Leiharbeitsfirmen drin und das sozusagen ist jetzt halt sozusagen das Problem, dass sie halt deswegen noch nicht entfristet waren oder deswegen jetzt auch noch keinen Anspruch auf die die Abfindungen hatten. Also ich glaube, das ist vielleicht auch etwas möglicherweise eine realistischere Forderung, als zu sagen, sie sollen keine Standorte mehr schließen, halt, dass man wirklich halt genau, dass halt Leiharbeit halt einfach als Mittel da zurückgedrängt wird. Mhm. Aber gut, genau, dafür brauchst du natürlich Druck aus Politik und von Gewerkschaften, also der Belegschaften selber auch. Mhm.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Inwieweit ist das nicht auch eine Ebene, die politische Entscheide benötigt, damit sich da etwas ändert, dass ein Unternehmen fast doppelt so viele Leiharbeiterinnen einstellen kann wie Festangestellte. Du siehst die Verantwortung da auch klar bei politischen Entscheidungsträgerinnen?
Es mag Menschen sozusagen geben, für deren Lebensentwurf es Sinn hat, sozusagen ein Leiharbeitsverhältnis einzugehen. Die finden das halt gut, weil man ist unter bestimmten Umständen ja relativ flexibel, wann man halt zur Arbeit geht und wann nicht. Aber ich glaube, in der Regel bedeutet das halt schon für, was ich so mitbekomme, für Kolleginnen, also einfach halt wirklich halt Unsicherheit, Prekarität, genau, und halt eben dieses, dass man halt einfach nicht mehr angerufen wird, also nicht mehr eingestellt wird, zur Schicht gerufen wird. Genau, also ich meine, und deswegen würde ich halt schon sagen, dass man das, ohne das jetzt gerade, also jetzt konkret im Detail ausbuchstabieren zu können, würde ich halt sagen, das muss halt, sollte halt politisch halt eingeschränkt werden. Also ich meine, das sollte vielleicht, es mag irgendwelche Ausnahmesituationen geben, aber ich meine, die Leute sind ja quasi wie Festangestellte, die über Monate, also gut, klar, es ist natürlich determiniert auf 18 Monate meines Wissens, dass man als Leiharbeiter in einem Unternehmen arbeiten kann. Aber das ist ja wahrscheinlich schon viel zu viel. Also genau, also ich würde sagen, also das muss auf jeden Fall halt eingeschränkt werden. Ich meine, und auf lokaler Ebene müssen sich halt sozusagen, oder ich sag mal Bundeslandebene und lokaler Ebene, müssen sich halt die politischen Entscheidungsträgerinnen überlegen, ob man halt wirklich praktisch Unternehmen in der Region anpreisen will, so wie Amazon, die halt praktisch für solche Beschäftigungsverhältnisse stehen und halt diese fördern. Also das ist natürlich die andere Frage. Ob überhaupt diese grundsätzliche Wirtschaftsstrategie, die halt auf Warenlager setzt, ob das ist das, was man wirklich will für die Region.
Hm. Um jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal den Blick zu richten auf die Menschen, die sich hinter diesen Zahlen verstecken, nicht verstecken, aber die hinter den Zahlen liegen. Ihr als Soli-Bündnis habt ja in eurer Arbeit viel versucht, eine Plattform für diese Menschen zu bieten und im Dialog mit ihnen zu sein. Und da zu unterstützen in vielerlei Hinsicht. Es gab ja auch eine Veranstaltung vor einiger Zeit im Leipziger Pögehaus, wo dann Angestellte sprechen konnten. Hast du vielleicht zum Abschluss noch so eine Anekdote oder eine Geschichte zur Arbeit mit den Betroffenen selber?
Anekdote in welcher Hinsicht meinst du?
Um zu veranschaulichen, wie es den Menschen in diesen Arbeitssituationen gegangen ist und um die Zusammenarbeit vielleicht auch ein bisschen zu porträtieren.
Genau, das war eine Veranstaltung im Pögehaus. Das waren sozusagen die Angestellten aus dem Standort Leipzig-Heiter Blick, und wir hatten sie halt sozusagen eingeladen, dass sie praktisch mit uns Erfahrungen aus dem Arbeitsprozess bei Amazon teilen, aber eben auch uns praktisch auch von Widerstand und auch von Widerstandserfahrungen in diesem Arbeitsprozess praktisch berichten. Genau, und naja, da gibt es, also ich meine, das war natürlich dann sehr spannend sozusagen, also das halt einfach nur nochmal zu hören, also dass es halt eben doch nicht, die Menschen halt eben doch nicht so robotisiert oder automatisiert sind, wie das möglicherweise halt oft dargestellt wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Kollegin, die berichtet hat, dass sie halt sozusagen praktisch gegen die Monotonie am Arbeitsalltag, dass sie sich dann sozusagen halt praktisch mit den Waren beschäftigt, also praktisch die Bücher rausgreift, in den Büchern liest in einem stillen Moment, wenn halt gerade sozusagen kein Manager, kein Vorarbeiter praktisch in den Gängen lauert. Also praktisch, dass man sich dann halt sozusagen halt so mit der teilweise praktisch Monotonie im Arbeitsprozess beschäftigt.